Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Folge mit mir, Alexandra Nau. Ich bin der zweite Part von Alex und Alex und es soll heute um das Thema Blutwerte gehen. Das Thema Blutwerte hatten wir tatsächlich schon mal vor einiger Zeit als Podcast, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, aber man kann das gar nicht häufig genug wiederholen und ich habe noch mal ein paar andere Komponenten mit da reingebracht, die euch sicherlich interessieren werden. Wenn man ein Blutbild bestimmen lässt oder Blutwerte bestimmen lässt, dann gibt es immer dieses kleine Blutbild und das große Blutbild. Und bei vielen hat sich in den Köpfen festgesetzt, dass das kleine Blutbild eben nur ein paar Werte beinhaltet und das große Blutbild eben ganz, ganz viel beinhaltet. Das kleine Blutbild beinhaltet aber eigentlich nur die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, die weißen Blutkörperchen, also die Leukozyten, dann das Hämoglobin, das Hämatokrit, das MCV, MCH, MCHC und die Thrombozyten. Das ist eigentlich schon alles. Das beinhaltet das kleine Blutbild. Das große Blutbild, das ergänzt im Grunde das kleine Blutbild durch die Ausdifferenzierung der Leukozyten, der Granulozyten, der Lymphozyten. Da gibt es dann die Eosinophilen, die Basophilen und so weiter, Neutrophilen etc. Also das kleine Blutbild beinhaltet wirklich nur die Darstellung der einzelnen Blutkörperchen und das große Blutbild differenziert dann eben einen Teil dessen nochmal aus. Teil des Blut- oder Nicht-Teil des Blutbildes sind eben Werte wie Schilddrüsenwerte, Nierenwerte, Leberwerte, Cholesterinwerte und so weiter. Das gehört nicht zum Blutbild, also das hat damit nichts zu tun. Das sind dann ergänzende Werte, aber die haben im Wesentlichen erstmal nichts mit dem kleinen oder großen Blutbild zu tun. Wenn man Blutwerte bestimmen lassen möchte, dann heißt es ganz oft, die und die Werte braucht man halt nicht. Das sind ja eh nur Momentaufnahmen. Speziell ist das, wenn man nach Vitaminen und Nährstoffen zum Beispiel fragt oder auch wenn man mal nach hormonellen Bestimmungen fragt. Also dann kriegt man ganz oft zu hören, das braucht man nicht bestimmen lassen. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Ja, das kleine und das große Blutbild sind aber auch nur Momentaufnahmen und auch die Nierenwerte und die Leberwerte und die Cholesterinwerte sind nur Momentaufnahmen. Also diese Aussage der Momentaufnahme, die hinkt ziemlich stark. Alles im Leben ist nur eine Momentaufnahme. Auch wenn ich mit meinem Auto jetzt in die Werkstatt fahre zur Inspektion, es ist auch nur eine Momentaufnahme. Das kann in 2 Stunden schon wieder ganz anders aussehen am Auto. Also diese Aussage, das braucht man nicht, das ist nur eine Momentaufnahme, das ist absoluter Humbug und Blödsinn und da sollte man gar nicht drauf anspringen, auf diese Aussage. Wenn man Blutwerte bestimmen lassen möchte oder bestimmen lassen hat, dann ist es natürlich auch manchmal, und nicht nur manchmal, dann ist es eigentlich auch ganz sinnvoll, man weiß, die Werte zu interpretieren. Also man kriegt ja dann manchmal den Bogen in die Hand gedrückt mit den Worten, ist alles super und zu Hause guckt man da mal drauf und dann steht da ein Plus vor, da steht ein Minus vor und man weiß eigentlich gar nicht, was bedeutet das denn jetzt. Dann googelt man sich tot und dann hat man auch tatsächlich Millionen von Erkrankungen, nur weil man eben gegoogelt hat. Und genau da möchte ich jetzt mal einmal eben hier in dieser Podcast-Folge drauf eingehen, was die einzelnen Werte bedeuten könnten, wenn sie erhöht oder eben erniedrigt sind. Also mal angenommen, ihr habt jetzt ein großes Blutbild erstellen lassen, wo eben dann nochmal die Leukozyten, Granulozyten, Lymphozyten ausdifferenziert sind. Dann könnte zum Beispiel eine Erhöhung der eosinophilen Granulozyten bedeuten, dass entweder eine allergische Reaktion vorliegt oder ein parasitärer Befall, also Würmer zum Beispiel. Die Einnahme von Cortison und auch bei schweren Infektionen, die sorgt dafür, dass die Zahl der eosinophilen Granulozyten eher erniedrigt ist. Die basophilen Granulozyten sind ebenfalls an allergischen Reaktionen beteiligt und helfen dem Immunsystem, sich an bakterielle Infektionen zu erinnern. Also ein Mangel an basophilen Granulozyten ist also eher schlecht. Die Granulozyten werden in der Hypophyse oder von der Hypophyse gebildet und können daher auch ein Hinweis auf ein gestörtes Hormonsystem sein. Erhöhte Werte finden sich zum Beispiel bei einer Schilddrüsenüberfunktion oder auch bei einer lymphatischen Leukämie. Niedrige Werte hingegen finden sich bei Stress, bei erhöhtem Cortisol bzw. bei Cortisoneinnahme. Wenn ich Kohlenhydratüberschießend mich ernähre, bei einem Progesteronmangel oder eben auch bei einer allgemeinen Drüsenschwäche. Die Monozyten, das sind die Fresszellen, das ist das Aufräumkommando des Körpers. Die beseitigen Zelltrümmer, körperfremde Substanzen wie Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten. Und niedrige Werte dieser Monozyten sprechen eher für ein Versagen der Blutbildung, also zum Beispiel nach Chemotherapie oder Bestrahlung. Zu hohe Werte sprechen dafür, dass gerade viel Aufräumarbeit geleistet wurde. Virusinfektionen lassen zum Beispiel auch die Monozyten ansteigen, Autoimmunerkrankungen ebenfalls. Im Bindegewebe finden sich auch Monozyten. Da werden sie dann eben Makrophagen genannt. Die Thrombozyten sind die kleinsten Zellen unseres Blutes und haben eine Lebensdauer von ungefähr 5 bis 10 Tagen. Im Vergleich dazu mal die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, haben eine Lebensdauer von 120 Tagen und die Leukozyten so von circa 8 bis 12 Tagen. Wie gesagt, die Thrombozyten liegen so im Mittelwert bei 7 Tagen, also 5 bis 10 Tage ungefähr. Die Thrombozyten werden vermehrt freigesetzt, wenn man sich geschnitten hat zum Beispiel, also wenn irgendwo ein Blutgefäß beschädigt ist. Was viele nicht wissen, ist, dass die Thrombozyten 95% des im Blut vorhandenen Serotonins tragen, also enthalten. Und sinkt die Zahl der Thrombozyten, sinkt auch die Zahl vom der Wert des Serotonins, also die Menge des Serotonins. Steigt die Zahl der Thrombozyten, steigt auch die Menge des Serotonins und verändert die Blutgerinnung und eben auch die Thromboseneigung zum Beispiel. Die Monozyten und Makrophagen beeinflussen das Serotonin durch die Sekretion von Botenstoffen, also Zytokinen. Das Serotonin unterdrückt die Freisetzung von zum Beispiel TNF-Alpha, also Tumornekrosefaktor Alpha und Interleukin-1-Beta. Es fördert zudem die Rekrutierung von neutrophilen Granulozyten und hilft dabei, die T-Helferzellen zu aktivieren. Also das Serotonin in den Thrombozyten ist also immunregulatorisch und deswegen steigt und sinkt die Zahl der Thrombozyten, auch wenn wir Infekte haben zum Beispiel. Das MCV heißt mittleres korpuskuläres Volumen, also mittleres Zellvolumen. Das zeigt die durchschnittliche Größe der roten Blutkörperchen an. Dazu gibt es eine Rechenformel, wie man das dann eben im Labor errechnen kann. Und zu niedrige Werte, also mikrozytäre rote Blutkörperchen, also wenn die zu klein sind, können auf einen Eisenmangel hinweisen, auf einen Kupfermangel hinweisen oder auf einen Vitamin B6-Mangel hinweisen. Wenn die roten Blutkörperchen zu groß sind, also die Zahl des MCV zu hoch ist, dann kann das ein Hinweis auf Folsäuremangel sein, auf einen Vitamin B12-Mangel oder auch auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch eine Lebererkrankung. Das MCH, das ist der mittlere zelluläre Hämoglobingehalt des Blutes. Das ist die durchschnittliche Konzentration an Hämoglobin in jedem roten Blutkörperchen. Zu niedrige Werte, also wenn da ein Minus vorsteht, könnte eben ebenfalls auf einen Kupfermangel, Eisenmangel oder B6-Mangel hinweisen. Steht ein Plus hinter dem Wert, dann ist das gleichbedeutend mit einer hyperchromen Anämie. Bedeutet dann, dass ein Folsäuremangel oder ein B12-Mangel vorhanden sein könnte. Das Hämatokrit, das ist der Anteil der zellulären Bestandteile im Blut. Wenn das Hämatokrit zu niedrig ist, also ein Minus davor steht, dann haben wir mehr Flüssigkeit als Zellen. dann ist die Trinkmenge vielleicht viel zu hoch oder es besteht eine Blutarmut. Bei einer Blutarmut fehlen ja die Blutzellen. Oder auch in der Schwangerschaft können die Werte schon mal zu niedrig sein. Ein erhöhtes Hämatokrit, also wenn ein Plus dahinter steht, könnte Hinweis sein auf eine niedrige Trinkmenge, auf einen erhöhten Flüssigkeitsverlust, zum Beispiel durch Schwitzen oder aber auch durch die Einnahme von Entwässerungsmitteln beispielsweise oder eben durch eine erhöhte Produktion von roten Blutkörperchen. Das könnte zum Beispiel schon mal passieren, wenn man sich im Hochgebirge lange aufhält, also in ganz, ganz hohen Lagen, weil dann eben der Körper versucht, die niedrige Sauerstoffkonzentration der Umgebungsluft zu kompensieren, indem er einfach mehr rote Blutkörperchen produziert, die dann eben mehr Sauerstoff transportieren können. Also erhöhte Werte weisen im Grunde darauf hin, dass mehr Zellen als Flüssigkeit da ist. Das Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff, der besteht aus Eiweißketten und Eisen. Der transportiert und bindet Sauerstoff und Kohlendioxid und kann auch eine Übersäuerung des Blutes anzeigen. Ist das Hämoglobin zu niedrig, ist das ein Hinweis auf eine Anämie, also eine verminderte Zahl an roten Blutkörperchen und oder auf einen Eisenmangel. Erhöhte Werte, also eine erhöhte Zahl an roten Blutkörperchen, also bringt eben eine erhöhte Zahl an roten Blutkörperchen mit sich. Das kann ebenfalls ein Aufenthalt im Hochgebirge sein, also wo eben wenig Sauerstoff da ist, oder eben auch auf eine Lungenerkrankung hinweisen, wie COPD zum Beispiel. Oder auch eben bei einer COPD, also wenn eine COPD schon besteht, könnte eben ein erhöhtes Hämoglobin das begründen. Die Leberwerte, GOT, GPT, Gamma-GT, dann haben wir noch Bilirubin, alkalische Phosphatase, wir haben noch das GLDH, wir haben dann noch die Cholinesterase. Das alles sind Leberwerte und die haben natürlich alle eine unterschiedliche Bedeutung. Standardmäßig werden oft GOT, GPT und Gamma-GT gemacht. Die anderen Werte, die ich gerade genannt habe, werden eher seltener gemacht. Die Enzyme GOT und GPT sind nicht nur in der Leber zu finden, sondern eigentlich in allen Körperzellen. Die Organe mit der höchsten Konzentration dieser Enzyme sind eben die Leber und der Herzmuskel. Das GOT kommt aber auch hochkonzentriert in der Skelettmuskulatur vor. Also wenn ich jetzt erhöhte GOT- und GPT-Werte habe, dann muss das nicht immer unbedingt die Leber sein, sondern das kann auch die Skelettmuskulatur sein oder aber eben der Herzmuskel, der sich nach und nach abbaut. Die Erhöhung von GOT und GPT kann verursacht werden durch Medikamente, bei einer Lebervergiftung beispielsweise, durch pfeifersches Drüsenfieber, durch eine Fettleber, durch eine Gallenblasenentzündung, durch eine akute Leberentzündung, also eine Hepatitis oder auch eben durch eine chronische Leberentzündung, wobei dann die Werte meist nur ganz, ganz leicht erhöht sind. Auch bei starkem Alkoholkonsum gehen Leberzellen kaputt und können dann eben diese Enzyme freigeben, sodass dann eben auch da der Wert erhöht messbar ist. Da das GPT auch im Herzmuskel zu finden ist, kann der Wert auch nach einem Herzinfarkt ansteigen. Herzinfarkte müssen nicht immer nach Lehrbuch ablaufen. Es gibt auch stille Herzinfarkte oder stumme Herzinfarkte. Die können auch ganz unterschwellig ablaufen. GOT kommt auch in der Bauchspeicheldrüse vor, im Gehirn, in der Lunge, in den Nieren. Eine Erhöhung des Wertes kann also auch auf einen Schlaganfall, auf einen Niereninfarkt, auf eine Lungenembolie, auf eine Pankreatitis oder generell auf eine Nierenschädigung hinweisen. Wenn das GPT höher ist als das GOT, kann das ein Hinweis auf eine Fettleber sein oder eine erhöhte Leberbelastung. Ist das GOT höher als das GPT, kann das ein Hinweis auf erhöhten Alkoholkonsum sein. Das Gamma-GT kann erhöht sein durch eine Gallenblasenentzündung, durch einen Gallenstau, also wenn der Gallengang quasi verstopft ist durch ein Steinchen zum Beispiel. Aber auch medikamentöse Leberschäden können das Gamma-GT erhöhen. Alkohol, Darmpilze, die sich zum Beispiel anreichern durch eine erhöhte Kohlenhydratzufuhr. ja, also das Gamma-GT weist eben auch auf viele mögliche Ursachen hin, die nicht immer ja nur mit der Leber zu tun haben könnten. Also auch die Gallenblase könnte eben ursächlich sein oder der Darm. Das GLDH, das ist die Glutamat-Dehydrogenase, die findet sich in den Mitochondrien der Leberzellen. Wenn ich jetzt giftige Pilze gegessen habe zum Beispiel, dann steigt der Wert an. Wenn ich Chemikalien versehentlich zu mir genommen habe, die toxisch wirken, steigt der Wert an. Wenn ich Zytostatika regelmäßig einnehme, steigt der Wert an. Also alles das, was die Leberzelle schädigt und auch das Mitochondrium in den Leberzellen schädigt, das lässt den Wert eben ansteigen. Ein Gallenstau kann den Wert ansteigen lassen, eine Fettleber. Die Cholinesterase zeigt im Grunde die Arbeitsleistung der Leber an. Also je mehr die Leber zu tun hat, also je mehr sie beschäftigt ist, umso höher zeigt sich dann eben auch der Wert der Cholinesterase. Das heißt, ich kann eben gucken über diesen Wert, ob meine Leber überlastet ist oder ob sie einfach gar nichts macht. Dann haben wir noch die Blutzuckerwerte zum Beispiel. Der Blutzuckerwert, der Glukosenüchternwert, der oft gemessen wird, der hat halt nicht wirklich eine Aussage. Also ein Glukosewert kann zu niedrig sein, kann aber auch eben normal sein und trotzdem kann ein Problem mit dem Zuckerhaushalt bestehen. Denn die Glukose wird normalerweise an Insulin gebunden und über das Insulin eben in die Zelle hineintransportiert, um sie dort eben zur Produktion von ATP zum Beispiel heranzuziehen. Also der Blutzuckerspiegel kann sich total normal oder sogar erniedrigt verhalten und erniedrigte Werte können eben trotzdem auf eine Störung des Glukosehaushalts hinweisen, weil eben gerade zu viel von der Glukose abgebunden wurde und eben nicht frei im Blut mehr kursiert. Also es zeigt im Grunde an, wie viel Glukose gerade im Blut sich befindet. Ja, ist die Glukose an Insulin gebunden, um dann in die Zelle hineintransportiert und verbrannt werden zu können, kann der Glukosewert auch völlig normal oder sogar erniedrigt sein. Und trotzdem kann eine Insulinresistenz bestehen und das auch ohne Vorliegen von starkem Übergewicht oder erhöhtem Zuckerkonsum zum Beispiel. Stress kann ebenfalls die Glukosewerte verändern. Ein Darmpilz kann den Wert verändern. Eine schlechte Funktion der Bauchspeicheldrüse kann den Wert verändern. Also erhöhte Blutzuckerwerte können auch ganz, ganz viele andere Ursachen haben als immer nur die Ernährung und sollten daher eben auch genauestens in Augenschein genommen werden und beurteilt werden. Entwässerungsmittel zum Beispiel stimulieren die Freisetzung von Glukose aus der Leber. Ein niedriger Kaliumspiegel hemmt die Insulinausschüttung. Das könnte eben dann auch erhöhte Glukosewerte darstellen. Psychopharmaka und Statine hemmen die Insulinsekretion. Das heißt, auch da steigt der Blutzuckerwert deutlich an. Jo, genau. Das HbA1c, das ist Glukose, die nicht an Insulin gebunden werden konnte und auch nicht verbrannt werden konnte, die wird an Hämoglobin gebunden. Der HbA1c-Wert gibt also an, wie viel Zucker an Hämoglobin gebunden wurde und hat eine Dokumentationszeit von circa 12 Wochen. Also über einen Zeitraum von 12 Wochen spiegelt der Wert im Grunde die Bindung des Zuckers an das Hämoglobin. Und ist der Wert innerhalb der Norm erhöht, also kurz vor Anschlag quasi, ist das auch schon sehr, sehr auffällig und sollte auf jeden Fall in Augenschein genommen werden, ob da ein Problem mit der Insulinsekretion vielleicht besteht. Triglyceride. Triglyceride werden über die Nahrung aufgenommen, können aber auch durch die Leber aus überschüssigem Alkohol und Zucker selbstständig hergestellt werden. Überschüssige Triglyceride werden dann in LDL-Cholesterin umgewandelt und können dann über den Weg Ablagerungen an den Gefäßen verursachen. Wenn die Triglyceride erhöht sind, kann das mit einer erhöhten Zufuhr von Kohlenhydraten zusammenhängen, kann aber auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion in Verbindung stehen, weil der Stoffwechsel verlangsamt läuft. Die Einnahme von Entwässerungsmitteln kann eine Erhöhung der Triglyceride verursachen. Die Einnahme von Cortison kann das verursachen. Die Einnahme der Pille oder auch die Anwendung der Hormonspirale kann das verursachen. Eine Insulinresistenz kann die Triglyceride erhöhen und auch Alkoholkonsum. Die Eisenwerte, da ist es echt besonders tricky, finde ich. Beim Eisen wird ja oft nur das Eisen im Serum kontrolliert und nicht eben die anderen Eisenparameter wie Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung zum Beispiel. Ferritin kann erhöht sein oder auch normal sein, wenn zum Beispiel Entzündungen im Körper vorliegen. Und das Eisen im Serum zeigt mir nur an, wie viel Eisen gerade im Blut schwimmt, zeigt mir aber nicht an, wie viel Eisen sich noch im Speicher befindet. Und der Speicher ist super wichtig. Wenn der Speicher, also das Ferritin, gerade mal so mit, 10% in der Norm beispielsweise liegt, dann ist das wie beim Auto mit der Tankanzeige, wenn ich nur noch einen Rest Benzin von, gerade mal Reserve habe. Es ist ein großer Unterschied, ob ich auf Reserve fahre oder ob ich den Tank voll habe. Und so ist das im Körper auch. Es ist ein großer Unterschied, ob mein Eisenspiegel, mein Eisenspeicher sich auf Reserve befindet oder ob der schön voll ist. Und wenn man jetzt die Werte Ferritin, Transferrin und Eisen mal auf das tägliche Leben versucht zu projizieren, dann könnte man sich das vorstellen wie zum Beispiel, dass das Eisen im Blut das Geld im Portemonnaie ist. Das Ferritin ist das Geld auf dem Konto und das Transferrin ist unsere EC-Karte. Der HB-Wert, also Hämoglobin-Wert, das ist die allerletzte Reserve im Sparschwein oder in dieser Dose, die man im Auto hat, wo man so ein bisschen Parkgeld reinpackt. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast 500 Euro auf dem Konto und 200 Euro im Portemonnaie. Das Geld im Portemonnaie gibst du vielleicht ziemlich schnell aus, weil du in den Urlaub fährst und dir dabei einiges gönnst. Jetzt hast du dann im Portemonnaie aber nur noch 7 Euro, um das Portemonnaie wieder zu füllen. Brauchst du dein Konto und deine EC-Karte. Ohne EC-Karte kein Geld. Wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann kannst du dir auch keinen Urlaub leisten. Das Geld auf dem Konto geht dann für Einkaufen und Tanken drauf und dann sind ruckzuck nur noch 50 Euro übrig. Und bis das nächste Geld kommt, muss man also sehr sparsam leben. Man isst weniger, fährt weniger Auto, geht auf keine Party oder ins Kino und lebt im Grunde erstmal auf Sparflamme weiter. Ist dann auch das Portemonnaie leer, muss man wirklich gucken, wie man klarkommt. Wenn ich wirklich null Geld mehr habe, also weder auf dem Konto noch in meinem Portemonnaie, dann muss ich halt gucken, dass ich an meine Reserven rangehe und das Sparschwein plündere oder eben die Dose im Auto leer mache. Und der ganze Organismus läuft dann eben auf Sparflamme runter. Also wenn ich kein Eisen mehr im Speicher habe, dann versucht der Körper, seine Funktion deutlich runterzufahren. Die Schilddrüsenfunktion fährt etwas runter, was dann bedeutet, dass der Stoffwechsel sich verlangsamt und so weiter. Das macht müde, das macht schlapp und das kann Haarausfall verursachen, das kann depressive Verstimmungen verursachen. Also der Körper hat halt wirklich einen Mangel und einen Notstand und weiß halt nicht, wann das nächste Mal Eisen reinkommt. Führt man dann Eisen regelmäßig zu, dann wird das erstmal im Tagesbedarf komplett verbraucht oder genutzt. Und erst wenn der Tagesbedarf ordentlich gesättigt ist, dann kommt der Rest in den Speicher. Weil man weiß ja nie, ob am nächsten Tag wirklich nochmal Eisen in den Körper reinkommt. Das kann der Körper ja nicht wissen oder der Organismus kann das ja nicht wissen. Das heißt, er braucht erstmal alles, um erstmal alle Stoffwechselprozesse wieder auf eine normale Funktion zu bringen. Also Eisen im Serum zu messen, macht nicht wirklich Sinn, weil der Wert auch noch gut aussehen kann. Also ich kann Geld im Portemonnaie haben, aber mein Konto ist trotzdem total leer, sogar vielleicht im Minus. Es macht immer Sinn, eben Ferritin, Transferrin und Transferrinsättigung zu kontrollieren und eben das Eisen im Serum und parallel dazu den Entzündungswert, um zu gucken, ob der Wert, ob alle Werte tatsächlich so zueinander passen. Genau, also Eisen ist super wichtig, das ein bisschen differenzierter zu betrachten, als nur sich den einen Eisenwert anzugucken. Ich brauche eben einen gut gefüllten Speicher, ich brauche eine EC-Karte, um das Geld um das Eisen in den Speicher hineinzubringen, um es aus dem Speicher wieder herauszuholen. Ohne das kriegt der Körper halt massiven Stress und ja, wie gesagt, fährt halt einfach in die Unterfunktion, um mit dem haushalten zu können, was ihm da noch zur Verfügung steht. Harnsäure, auch ein gern genommener Wert und ein Wert, der oft ja nicht wirklich beurteilt wird, wenn er zu hoch oder eben auch zu niedrig ist. Harnsäure wird immer erst dann beurteilt, wenn auch die klassischen Symptome eines Gichtanfalls bestehen, also dass der dicke Zeh dick, rot und geschwollen ist und auch wehtut und pocht, dann wird die Harnsäure eben auch beurteilt. Wenn der Harnsäurewert erhöht ist, ohne dass Symptome bestehen, dann wird da oft einfach drüber hinweggegangen. Das ist aber eigentlich nicht richtig, denn ein erhöhter Harnsäurewert weist schon darauf hin, dass vermehrt Harnsäurekristalle im Blut unterwegs sind und überall kleine Entzündungen verursachen können. Diese Entzündungen sind dann nicht eben am Zeh an einer Stelle, sondern die sind halt überall im Körper. Also erhöhte Harnsäurewerte, ganz gleich, ob Symptome da sind oder nicht, sollten immer beurteilt werden. Und dann sollte immer geguckt werden, was hat die Harnsäure erhöht? Liegt es an einer erhöhten Kohlenhydratzufuhr? Liegt es an einem erhöhten Fleischkonsum? Das Eiweiß des Fleisches wird dann zu Glucose abgebaut. Und wenn man jetzt beispielsweise ständig nur Kohlenhydrate konsumiert, verliert der Körper die Fähigkeit, aus Fett Zucker als Energielieferant zu produzieren, zu bauen. Stattdessen nutzt der Körper den schnelleren Weg und baut dann eben aus Eiweiß Zucker. Bei vielen Menschen reicht die Schlafenszeit nicht aus, um wieder in die Ketose zu kommen, also um aus Fett Zucker zu gewinnen oder Glucose zu gewinnen. Und man braucht eben eine gewisse Zeit, um dem Körper wieder beizubringen, aus dem Fett eben Glucose zu gewinnen, um darüber die Energiegewinnung zu praktizieren. Also die Schlafenszeit, eine ausreichende Schlafenszeit ist hier elementar wichtig, aber auch ausreichend Fastenzeiten über den Tag, also dass man eben dem Magen und auch dem Darm und überhaupt dem ganzen Stoffwechsel mal zwischendurch Pausen gönnt und nicht unablässlich ständig irgendwie isst. Also Intervallfasten zum Beispiel könnte für einige super gut sein. Man isst dann erst am Mittag die erste Mahlzeit, also um jetzt aus der Schlafenszeit in die Ketose zu kommen, isst man dann erst am Mittag die erste Mahlzeit. Das kann eben bei einigen Menschen sehr hilfreich sein, die Fettverbrennung anzukurbeln, anzuregen. Für manche ist das aber Mörderstress, weil die morgens quasi einen Hungertod sterben. Dann macht das natürlich keinen Sinn. Dann muss man gucken, dass man die Ernährung gänzlich versucht umzustellen. Dieser Prozess, dass eben aus Fett Glucose gewonnen werden kann, der wird eben durch die permanente Ausschüttung von Insulin gestört. Und eben auch bei einer Insulinresistenz und beim Abbau von Eiweiß entsteht eben Harnsäure. Also es ist super wichtig, dass man die Ernährung ins Visier nimmt, dass man eben aber auch sich einen Medikamentenplan anguckt. Es gibt auch viele Medikamente, die die Harnsäure erhöhen können, Schilddrüsenunterfunktion und so weiter. Werte, die zu niedrig sind, also zu niedrige Harnsäurewerte, können auf einen Ernährungsfehler hinweisen. Und in Studien hat sich gezeigt, dass niedrige Harnsäurewerte auch sehr gefährlich werden können für den Körper und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen extrem stark erhöhen, sogar stärker als ein erhöhter Harnsäurewert. Und also hier sollten auch die Werte ziemlich gut und genau betrachtet werden. Nur weil ein Minus vor der Harnsäure steht, heißt das nicht, dass man die Konfettikanone losschießen kann, sondern man muss eben gucken, was hat den Wert erniedrigt? Liegt es an meiner Ernährung oder aber nehme ich zu viel Harnsäuremittel ein, also Allopurinol, Oder gibt es eine Störung innerhalb der Leber, die das Ganze verursacht hat? Also niedrige Harnsäurewerte, es gibt da ein paar ganz gute nachlesbare Studien zu. Niedrige Harnsäurewerte sind eben schädlicher für den Körper, fürs Herz-Kreislauf-System als erhöhte Harnsäurewerte. Und deswegen ist das Minus vor der Harnsäure nicht unbedingt von Vorteil. Was haben wir denn noch? Harnsäure hatten wir, dann werden oft noch die Cholesterinwerte mitgemessen. 90% des Cholesterins werden in der Leber hergestellt. Und Cholesterin ist an ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Am Hormonaufbau, am Zellaufbau, am Aufbau der Zellmembran, an der Vitamin-D-Produktion, an der Gallensäureproduktion. Unser Gehirn besteht aus Cholesterin, unsere Nebennieren bestehen aus Cholesterin, unser Herz besteht zum Teil aus Cholesterin. Also Cholesterin ist nicht gleichbedeutend mit Tod und Teufel, sondern Cholesterin ist schon super wichtig und erfüllt auch einen sehr, sehr großen Sinn im Körper. Beim LDL gehen die Normwerte so bis 130, 160 Milligramm pro Deziliter. Das HDL, da sollten die Normwerte eben über, oder der Wert sollte bei über 45 Milligramm pro Deziliter liegen. Und das LDL wird gerne als schlechteres Cholesterin bezeichnet, das HDL als das gute oder bessere Cholesterin. Es gibt aber eigentlich kein gutes und kein schlechtes Cholesterin. Beide haben ihre Begründung, beide haben ihren Sinn. Das LDL beispielsweise fährt das Cholesterin dahin, wo es benötigt wird. Und das HDL holt den Überschuss des nicht gebrauchten LDLs wieder zurück. Also beide erfüllen eben ihren Zweck. Triglyceride, habe ich aber gerade schon gesagt, werden in LDL umgewandelt und sollten daher unter 150 Milligramm pro Deziliter sein. Ein erhöhter Bedarf an Cholesterin entsteht zum Beispiel bei Entzündungen, bei Übersäuerung, durch hohe Insulinwerte, durch die Einnahme der Pille oder auch Hormonspirale, durch Medikamente wie Beta-Blocker, Cortison und Antidepressiva. Und bei einer Schilddrüsenunterfunktion kann der Wert ebenfalls erhöht sein. Nur weil das Cholesterin erhöht ist, heißt das nicht, dass man den jetzt zwangsläufig direkt mit Cholesterinsenkern, also mit Statinen, senken sollte. Vor allem ist der Einsatz von Statinen oder der unbegründete Einsatz von Statinen nicht immer sehr sinnvoll. Statine führen dazu, dass die Q10-Aufnahme in der Zelle blockiert wird oder gehemmt wird. Und Q10 ist aber super wichtig für unsere Muskelzellen. Ein Q10-Mangel kann Störungen der Mitochondrien provozieren. Und Mitochondrien befinden sich besonders viele zum Beispiel auch im Herzmuskel. Das heißt, der Einsatz von Statinen kann dazu führen, dass sich eine Herzinsuffizienz im Laufe der Zeit ausbildet, weil die Mitochondrien in den Herzmuskelzellen nicht mehr genug Energie produzieren können. Also das sollte wirklich diskutiert werden mit dem Therapeuten, mit dem Arzt, wenn Statine eingesetzt werden sollen, nur weil der Wert marginal erhöht ist. Da sollte immer geguckt werden, wo liegen HDL, wo liegt LDL. Man kann versuchen, etwas über die Ernährung zu regulieren. Also 10% unseres Gesamtcholesterins kommen aus der Ernährung. 90%, wie gesagt, stellt der Körper selber her. Reduziere ich meine Cholesterinzufuhr, kann der Körper die Zufuhr des Cholesterins wieder erhöhen. Nehme ich vermehrt Cholesterin auf, dann reduziert der Körper die Produktion des Cholesterins. Wichtig zum Abbau von LDL und Aufbau vom HDL ist Bewegung, also Sport, und die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren sowie Stressreduktion zum Beispiel. Ist auch ganz wichtig. Stress sorgt dafür, dass vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird, was eben dafür sorgt, dass dann mehr Cholesterin produziert werden muss. Also hier kann man ganz viel am Lifestyle ändern, die sogenannte Work-Life-Balance versuchen wiederherzustellen, also sich genügend Ruhephasen zu gönnen, Pausen zu gönnen und einfach sein Stressniveau runterzufahren. In ganz vielen Statistiken hat sich gezeigt, dass vor allem Frauen, die in die Wechseljahre kommen, einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Da zeigt sich eben der Zusammenhang mit den Hormonen. Und auch hier sollte ziemlich genau und differenziert betrachtet werden, ob vielleicht ein hormonelles Ungleichgewicht die Cholesterinproduktion halt erhöht hat und sollte dann eben entsprechend da angesetzt werden und nicht einfach hemmungslos Statine einzusetzen. Das Gesamteiweiß auch oft in Blutwerten getestet und eigentlich nie wirklich berücksichtigt. Also kaum einer weiß, was es bedeutet, wenn das Gesamteiweiß zu niedrig ist oder wo der optimale Wert des Gesamteiweiß liegen sollte. Gut wäre ein Wert bei 8 Gramm pro Deziliter. Die meisten haben einen Wert zwischen 6 und 6,5 Gramm pro Deziliter. Niedrige Werte können auf Eiweißmangelernährung hinweisen, auf Nierenerkrankungen, also wo eben vermehrt Eiweiß verloren geht, auf entzündliche Darmerkrankungen, auch da geht vermehrt Eiweiß verloren. Das Gesamteiweiß sollte deutlich höher liegen als, also sollte in der ganz, ganz oberen Norm liegen. Eiweiß ist sehr, sehr wichtig für den Körper. Eiweiß kann, wie wir vorhin schon gehört haben, zum einen zur Glukosegewinnung, also zur Energiegewinnung herangezogen werden. Eiweiß wird gebraucht für die Aminosäuren. Eiweiß wird gebraucht für die Globuline, die Hormone von A nach B transportieren und so weiter. Zellaufbau. All das hängt auch vom Eiweiß ab. Dann haben wir noch die Lipase und Amylase. Wird tatsächlich aber eher selten kontrolliert. Lipase wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und spaltet im Dünndarm die Fette auf. Erhöhte Werte können durch akute Bauchspeicheldrüsenentzündung entstehen, durch einen Schub einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Erhöhte Werte finden sich aber auch bei einem Darmverschluss, bei einer Gallenblasenentzündung oder auch bei Nierenschwäche. Die Lipase wird normalerweise in den Nieren gefiltert und anschließend wieder ins Blut aufgenommen und zu Aminosäuren verstoffwechselt. Wenn die Nieren nicht mehr ausreichend arbeiten, ist dieser Prozess eben gestört und die Werte werden erhöht. Zu niedrige Werte der Lipase zeigen sich auch bei einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung und bei einer zystischen Fibrose zum Beispiel, also Mukoviszidose. Die Amylase spaltet die Kohlenhydrate und wird ebenfalls in der Bauchspeicheldrüse gebildet, aber auch in der Ohrspeicheldrüse oder in den Ohrspeicheldrüsen, in den Eierstöcken, im Hoden und in der Lunge. Amylase und Lipase sollten sinnvollerweise immer zusammen untersucht werden. Erhöhte Werte der Amylase weisen auf eine Pankreatitis hin, also auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, auf einen akuten Schub der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, Ohrspeicheldrüsenentzündung, Eierstockentzündung, Hodenentzündung, bei Speichelsteinen kann der Wert erhöht sein und bei Nierenschwäche kann der Wert erhöht sein. So viel zu den Blutwerten. Ich hoffe, es hat vielleicht noch mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wenn ihr das nächste Mal Blutwerte in die Hand gedrückt bekommt. Und es einfach nur heißt fein, fein, die Werte sind super. Und zu Hause seht ihr, da ist ein Plus vor, ein Minus vor und irgendwie ist da doch gar nicht so alles so ganz so top. Dann hört euch den Podcast gerne nochmal an, macht euch ein paar Notizen in eure Blutwerte hinein und ihr könnt es vielleicht wesentlich besser interpretieren und dann da selbstständig noch mit ansetzen. Noch ganz kurz am Rande, wenn man Nährstoffe, also Vitamine im Blut messen möchte, sollte man das immer aus dem Vollblut machen und nicht aus dem Serum. In der Regel ist das eine Privatzahlerleistung und wenn ich es aber schon privat zahlen muss, dann sollten aber auch die richtigen Werte dabei rumkommen. Also Werte wie Magnesium, Calcium, Zink, Selen, eben die ganzen B-Vitamine sollten immer aus dem Vollblut bestimmt werden. Da wird eben geguckt, wie viel von dem Nährstoff befindet sich in der Gesamtheit des Blutes und nicht nur im Blutwasser. Und das ist sehr, sehr wichtig, um eben die Werte wirklich beurteilen zu können, denn die meisten Nährstoffe sitzen eben nun mal in der Zelle beziehungsweise im gesamten Blut und deswegen macht es auch Sinn, das aus dem Vollblut zu bestimmen und eben, wie gesagt, nicht nur aus dem Serum. So. Okay, dann soll das die Podcast-Folge für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und dann würde ich doch sagen, macht euch noch eine schöne Restwoche. einen schönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Teilt den Podcast gerne mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Teilt ihn bei Facebook, bei Instagram. Teilt ihn bei WhatsApp in eurem Status, damit so viele wie möglich den Podcast auch hören können. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würdet, bei Spotify zum Beispiel oder beim Apple Podcast. Und je mehr Sterne, umso besser natürlich. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin bleibt gesund und munter. Tschüss!